Himmlischer Vater, wir ehren dich und wir danken dir für deine Gegenwart hier bei uns. Und wir beten dich an mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Wir danken dir für deine Liebe. Wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns dein Wort erschließt und dass es lebendig wird in uns und dass es sein Werk tut in uns. Amen. Ja, ich habe den Herrn gefragt, was er auf dem Herzen hat für heute. Und ich habe das Thema gehört, gib mir deine Schwäche. Gib mir deine Schwäche und du wirst staunen, was ich daraus mache. Und das ist ein gutes Thema. Denn dieses Lied, das wir oft singen, du bist der Mittelpunkt in meiner Schwäche, das beschäftigt mich schon lange. Was bedeutet das? Und ich bin einfach so geführt worden, dass ich die Geschichte von der Martha und der Maria lese. Und die steht in Lukas 10, Vers 38 bis 42. Lukas 10, Vers 38 bis 42. Und in der Elberfelder Bibel steht es so. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist Not, eines ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Was erzählt der Text? Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und er kommt durch ein kleines Dorf und wahrscheinlich zum ersten Mal kommt eine Frau auf ihn zu, es war die Martha, und lädt ihn und seine Jünger ein, er soll doch zu ihnen nach Hause kommen. Und das tut er. Und ich denke, das waren mindestens 13 Leute, die da jetzt in das Haus von Martha kamen. Vielleicht waren es mehr, wahrscheinlich waren es auch noch mehr. Aber sicher waren seine engsten Freunde bei ihm. Und wie es damals so üblich war und auch heute noch, Martha wird einfach Wasser gegeben haben, damit sie sich waschen konnten, die Füße, die Hände. Und dann hat sich Jesus niedergesetzt bei ihrem Haus, oder besser gesagt, seine Jünger haben sich zu ihm gesetzt und wollten ihn hören. Auch ihre Schwester, die Maria, hat sich zu Jesus gesetzt und war ganz Ohr. Nur die Martha, die war auch eingeladen, sich dazuzusetzen, aber sie hat sich nicht dazugesetzt. Was war eigentlich der Grund, warum sie sich nicht einladen hat lassen? Ich glaube, sie denkt nur an ihre Rolle als Gastgeberin. Sie fühlt sich so überbeschäftigt, also übergefordert. Sie möchte einfach eine gute Gastgeberin sein. Im Text lesen wir, Martha war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Ich denke mir, vielleicht hat sie begonnen, ein viergängiges Menü zu kochen. Zumindest im Kopf einmal. Hat sie das geplant. Sie hat sich Sorgen gemacht, wie kann ich eine gute Gastgeberin sein. Vielleicht hat sie das auch übertrieben und sie wollte die allerbesten Falafeln weit und breit machen. Kann auch sein. Auf jeden Fall ist es in ihrem Herzen ein Problem geworden. und sie denkt sich, das schaffe ich nicht, das ist einfach zu viel Arbeit. Ich muss meine Schwester fragen, die Maria. Aber sie geht nicht zur Maria und fragt die Maria, nein, sie ist manipulativ. Sie geht zu Jesus und sagt, sag du ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und wie reagiert Jesus drauf? Er ist nicht erbost über ihre Dreistigkeit. Von ihm kommt eigentlich nur Wertschätzung und Achtung. Er sagt zu ihr, Martha, ich sehe, dass du besorgt und beunruhigt über vieles bist. Ich spüre da so heraus seine Feinfühligkeit. Er könnte auch gesagt, oder in seinem Herzen war einfach, ich achte dich als Gastgeberin. Du machst ein gutes Management. Du hast das eh alles im Griff. Du machst dir Gedanken, wie du uns bewirten wirst. Es geht uns doch gut bei dir. Du hast uns ja eingeladen. Du warst ja diejenige, die die Haustüre weit aufgemacht hat und uns hereingebeten hat. Deine Einladung hat doch mir gegolten. Du hast dich dabei zu überhaupt nichts verpflichtet. Jetzt brauchst du wirklich gar nichts für mich tun. Du sollst nur da sein. Du sollst in meiner Nähe sein, bei mir sein. Du darfst mich hören. Und ich will auch deine Nähe genießen. Ich habe so viel zu teilen mit dir. Wenn du wüsstest, dass du mir ganz, ganz große Freude machst mit deiner Nähe, Maria. Ich glaube, das alles war im Herzen Jesu. Er hat zu Martha gesagt, Maria tut das alles schon. Sie hat das Richtige gewählt. Sie hat das gute Teil erwählt, steht in der Bibel ja immer so ganz knapp. Es war überhaupt kein scharfes Wort von Jesus. Er hat ihr nur ganz ruhig erklärt, was ihm wichtig ist. Ich habe mich dann gefragt, wie wird wohl die Martha darauf reagiert haben? Wir wissen es nicht, es steht nicht in diesem Text. Wenn die Martha eine impulsive Frau war, dann könnte sie wutentbrannt dieses Haus verlassen haben und die Tür zugeknallt haben und innerlich gemurrt haben oder auch geschrien haben. Keiner will mich verstehen. Keiner will meine viele Arbeit sehen, auch er nicht. Die Erzählung ist jetzt hier zu Ende, die biblische Erzählung. Und mich hat das so beschäftigt, wie könnte das weitergegangen sein? Was hat die Martha wirklich gemacht? Wie hat sie reagiert? Und als ich dann geforscht habe, wo kommt die Martha wieder vor in der Heiligen Schrift, dann bin ich im Johannesevangelium ihr wieder begegnet. Und zwar, wo geschrieben steht die Auferweckung ihres Bruders Lazarus. Lazarus, Maria und Martha waren drei Geschwister. Und als ich das dann gelesen habe, habe ich gewusst, wie die Martha reagiert haben wird, was sie wirklich getan haben wird. Ich bin überzeugt, dass er sich ganz, ganz schnell zur Schar derer dazugesetzt hat, die bei Jesus waren. Denn sie hat wirklich gespürt, dass Jesus jetzt nichts von ihr fordert, sondern dass er glücklich ist, wenn sie dabei ist. Sie hat sich durch überhaupt nichts, was Jesus zu ihr gesagt hat, abgelehnt gefühlt. Im Gegenteil, sie hat überhaupt keine Ungeduld gespürt in seinen Worten. Sie hat sich angenommen gefühlt. Und sie wollte jetzt auch dieses gute Teil wählen und bei ihm sein. Sie hat sicher gespürt, dass Jesus stolz auf sie ist, als sie sich dann dazugesetzt hat. Und sie hat ihm ihre Herzenstüre aufgemacht. Nicht nur die Haustüre, auch die Herzenstüre. Und beim Zuhören ist ihr vielleicht bewusst geworden, dass sie eine ist, die so gern gibt. und dass sie eigentlich geben wollte, aber dass jetzt die Zeit dran ist, bedürftig zu sein, empfangen zu wollen von Jesus. Jetzt war Nehmen dran, weil Jesus gab. Er war ja da und er gab. Und ich habe mich auch gefragt, wenn im Text steht, und Jesus lehrte sie. Was heißen diese knappen Worte? Worüber wird er gesprochen haben? Und ich kann mir gut vorstellen, dass er einfach sein Herz ausgeschüttet hat, dass er das gesagt hat, was ihm so am Herzen war. Er hat ganz sicher seinen himmlischen Vater groß gemacht. Er hat ihn vor die Augen seiner Zuhörer gemalt. Er hat ihnen gesagt, dass er überhaupt nichts tun möchte, was er nicht seinen himmlischen Vater tun sieht. Und er hat ihnen sicher auch gesagt, dass er das Abbild seines Vaters hier auf der Erde sein will. Wenn sie ihn anschauen, dann sehen sie seinen himmlischen Vater. Er hat ihnen sicher auch gesagt, dass er, sein Vater und der Heilige Geist gemeinsam das Universum geschaffen haben. Und dass sie einen großen Plan entworfen haben. Und dass er Teil dieses Planes ist. Er hat ihnen sicher auch erzählt, dass der Vater traurig ist darüber, dass sich die Menschen seit Adam und Eva abgewandt haben von ihm und dass sie lieber ihren eigenen Willen leben und ausleben wollen und weniger den Willen des Vaters. Aber dass der Vater nicht dabei stehen bleibt, sondern dass er einen guten Plan hat, dass es wieder möglich ist, dass Menschen zum Vater kommen und dass er diese Tür ist, durch die die Menschen zum Vater kommen wollen. Er ist die Tür zum Vater. Und er hat ja auch gewusst, dass seine Zuhörer alle das Alte Testament kennen, dass sie die Psalmen kennen. Und er hat gewusst, dass der Psalm 23 ein sehr bekannter Psalm in ihren Herzen sein wird. Und er hat sich vorgestellt bei ihnen und hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin in der Barmherzigkeit des Vaters unterwegs und ich bin auch in der Autorität des Vaters unterwegs. Alle Kraft, die von mir ausgeht, ist nicht aus mir, sondern vom Vater. Wir gehören zusammen. Jedes Mal, wenn ich Menschen heil mache, so ist es die Heilungskraft des Vaters. Jesus war es ein großes Anliegen, dass mit jeder seiner Predigten mehr und mehr die Erkenntnis gewachsen ist in den Herzen der Menschen. Die Erkenntnis, wer er wirklich ist. Dass sie schlussendlich sagen konnten und überführt worden sind vom Heiligen Geist und überzeugt waren, er ist der Messias, auf den das Volk Israel so lange und mit so großer Sehnsucht gewartet hat. Und genau diese Erkenntnis, dass Jesus wirklich der Messias ist, die von der steht geschrieben, wenn man die Geschichte liest, um Lazarus. Denn als Lazarus krank geworden ist, haben ja die Geschwister, die Martha und die Maria, nach Jesus gerufen. Und Jesus war ganz locker und hat gesagt, ich komme jetzt noch nicht. Denn diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung des Vaters. Und niemand hat das verstanden. Und Lazarus ist gestorben und er war schon im Grab. Er war 4 Tage schon im Grab und im Haus von Martha und Maria waren schon all die Trauergäste und haben geweint und getrauert mit den beiden Schwestern um ihren Bruder. Und jetzt erst hat sich Jesus entschlossen zu kommen, nach 4 Tagen. Und die Martha hat davon gehört, dass Jesus am Anrollen ist. Und sie war diejenige, die diese Trauergemeinschaft verlassen hat, obwohl das gar nicht so üblich ist. Die Trauernden bleiben dann im Haus und sind 8 Tage und sitzen Shiva, also sie trauern um den Verstorbenen. Aber sie hat auch das durchbrochen, diese Tradition, und ist Jesus entgegengelaufen und Noch bevor er in den Ort kam, hat sie ihn gefragt: Warum bist du nicht gekommen? Und Jesus hat sie gefragt: Glaubst du, dass ich die Auferstehung bin? Glaubst du, dass ich der Messias bin? Und sie hat gesagt: Ja, ich glaube das. Ich glaube an die Auferstehung der Toten. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und das waren nur ganz wenige Menschen in der Bibel, die schon so früh, bevor Jesus noch gestorben und auferstanden ist, erkannt haben, dass er der Messias ist. Sie ist schon durchgebrochen zu dieser Liebe zu Jesus. Sie hat schon gefunden, schon damals. Und ich glaube, ein Schlüssel dazu war, dass sie sich zu den Füßen von Jesus damals hingesetzt hat und zugehört hat. Noch eines: Wenn wir lesen über die Geschichte vom Lazarus, dann steht, dass Jesus so gerne in das Haus dieser drei Geschwister gekommen ist, dass er ein echter Freund geworden ist. Und ich denke, Martha hat da viel dazu beigetragen, dass Jesus so gerne gekommen ist, denn er war ja Mensch und er hat auch gespürt, wo er willkommen ist und wo nicht. Und er ist besonders gerne zu diesen dreien gekommen. Ja, Jesus hat diese Schwäche der Martha verwendet und die Martha hat auf das Reden Jesu reagiert. Die Martha ist nicht stehen geblieben bei diesem Denken, das würde ich fast Eselsdenken benennen. Sie ist nur dazu da, um zu dienen, sie ist nur dazu da, um zu arbeiten. Das ist das Denken eines Esels. Aber sie ist nicht bei dem stehen geblieben. Sie ist freigesetzt worden von diesem Denken. Sie hat gewusst, sie ist berufen, bei Jesus zu sein. Sie darf zu ihm gehen. Sie darf ihre Zeit bei ihm verbringen. Alles andere kommt später. Das bestimmt sie nicht, das Hausfrauendasein, das Dienen, sondern sie darf sich füllen lassen mit der Erfüllung der Sehnsucht ihres Herzens. Denn im Volk der Juden war eine große Sehnsucht nach dem Erlöser, so wie auch heute hier bei uns. Ich darf erzählen, dass ich vor kurzem, einige Tage her, einen Traum hatte. Und zwar habe ich geträumt, es begegnet mir ein Mann und der erzählt mir, dass er mich schätzt, dass er mich mag und dass er gerne mit mir einen Ausflug machen würde. Und das hat mir sehr gut getan. Ich habe mich sehr geehrt gefühlt und wir sind aufs Fahrrad gestiegen und haben einen Fahrradausflug gemacht. Und im Traum hat es mich plötzlich dann wie vom Blitz getroffen, diese Erkenntnis: Hoppla, ich bin ja verheiratet. Und ich habe im Traum gerufen: Stopp, 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 ich kann nicht mehr mitfahren mit dir. Und dann bin ich aufgewacht. Und ich habe das so liebevoll von Gott gefunden, dass er mich einfach aufrüttelt und sagt: Annemarie, gibt es Dinge in deinem Leben, die dich von Jesus wegziehen? Weil dieses "Ich bin ja verheiratet" ist für mich so ein schönes geistliches Bild, dass wir mit Jesus verheiratet sind. Wir sind seine Braut, er ist unser Bräutigam. Und durch diesen Traum, denke ich, möchte Jesus auch zu unseren Herzen sprechen. Gibt es Dinge in unserem Leben, die uns wegziehen? Die gibt's immer. Ich weiß das aus meinem Leben. Aber die Frage ist, lassen wir sie uns zeigen und laufen wir wieder schnell zu Jesus hin? Ist dieser Wunsch in unserem Herzen, ich will zurück zu meinem Bräutigam, ist er wirklich groß? Wir treffen uns ja auch zu Gebetstreffen, die heißen Hunger nach Gott. Und wenn wir da kommen, dann wird dieser Hunger nach Gott wirklich genährt. Dieser Hunger, mehr von ihm zu erleben. Aber auch der Hunger, dass wir mehr hören, sein Reden, was er sich von uns wünscht. Denn in einer Ehe ist es doch immer so, dass man auch dann glücklich ist, wenn man das erfüllen kann, was sich der Partner wünscht, wenn man geben kann. Und genauso, wenn man nehmen kann. Und das ist so ein schönes Bild für unsere Gemeinschaft mit Jesus, dieser Bund der Ehe, dieses Geben und Nehmen. Michi, bist du so lieb und gibst uns das Bild? Ich habe in einer Bibel ein Bild gefunden. Das Bild zeigt Martha und Maria. Die Martha steht hier und hat einen Besen in der Hand. Sie steht auf der Erde, sie arbeitet, sie ist aktiv. Und die Maria sitzt. Sie ist ein paar Stufen hinaufgegangen. Das hat mich an diese schöne Schriftstelle erinnert aus der Offenbarung, wo es heißt, eine Tür im Himmel ist offen und eine Stimme sagt, komm herauf zu mir. Ich will dir meine Geheimnisse sagen. Und ich empfinde, dass diese Frau hier, sie kann auch durchaus die Martha sein, wir wissen, sie hat sich verändern lassen, dass die Martha oder die Maria hier sitzen und dieser Stimme zuhören. Wir hören Gottes Stimme. Wir hören sie ganz, ganz sicher immer im Wort, in der Heiligen Schrift, in Gottes Wort. Und diese Bibel also versinnbildlicht Gottes Wort. Und wir hören sie auch in der Stille, wenn Gott direkt zu uns redet. Und dieses Haus, das da drüber gebaut ist über dieser sitzenden Frau, das verkörpert für mich die Gegenwart Gottes, seine Nähe, sein Dasein. Gott baut uns ein Haus, wenn wir Zeit haben, und wenn wir uns Zeit nehmen für ihn, wenn wir auf ihn hören. Und wir dürfen ihm auch ein Haus bauen. Wir dürfen ihm einen Platz bereiten, wo er gerne hinkommt. Die Uli hat immer gesprochen davon, bauen wir dem Heiligen Geist eine Landebahn. Das ist so eine Landebahn für den Heiligen Geist, die man hier sehen kann. Eine Frau aus unserer Gemeinde, eine Maria, es gibt viele wunderbare Marias unter uns, aber eine Maria hat vor ein paar Tagen, hatte sie auch einen Traum und den hat sie mir weitererzählt und den möchte ich gerne auch hier sagen. Sie hat geträumt, dass eine Gruppe von Frauen aus der Ichthys-Gemeinde in einem großen Raum waren und diese Frauen haben gemeinsam etwas sehr Schönes gesungen. Sie haben ein neues Lied gesungen. Und in diesem Raum waren Vorhänge, sehr schwere Vorhänge, also vielleicht Samtvorhänge. Und diese Vorhänge waren in Rot und in Orange. Es waren sehr warme, bunte, fröhliche Farben. Und als eine zarte Brise gekommen ist, haben diese Vorhänge angefangen zu wehen, zu flattern, sich zu bewegen. So wie jetzt da hinten der Vorhang. Und sie war erstaunt, dass diese Vorhänge, diese schweren, vielleicht Samtvorhänge, so leicht waren und dass sie so leicht geflattert sind. Und ich denke, das ist so ein ermutigender Traum, nicht nur für die Frauen in der Gemeinde, auch für die Männer, dass Gott uns wirklich ein neues Lied schenkt, dass er dabei ist, diese Liebe, die er zu uns hat, immer neu auszugießen und dass wir dabei sind, uns auch ständig nach dieser Liebe auszustrecken, sodass nichts Abgestandenes in uns ist, sondern Frisches. Und dass wir ein neues Lied singen können. Und dieses neue Lied, das wir singen, das wird uns selber erbauen, das wird uns fröhlich machen, das waren fröhliche Farben, das wird uns eine Leichtigkeit schenken, die wir noch nie gekannt haben. Diese schweren Samtvorhänge waren so leicht und haben sich so bewegt. Und das, was von uns ausgehen wird, das wird genau das sein, was die Menschen so ersehnen. Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Wärme, Buntheit, weg von Depression. Also mich hat der Traum begeistert und ich glaube, es steckt einfach eine Verheißung drinnen an uns. Ja, noch eine Person aus der Heiligen Schrift, deren Schwäche deren Schwäche aufgedeckt wurde und die zum Segen geworden ist. Das ist die Person des Petrus. Und zwar steht diese Erzählung in Lukas 22, 31 bis 34. Wir kennen auch diese Erzählung, die in der Leidensgeschichte Jesu ihren Platz hat, wo der Petrus, impulsiv wie er ist, zu Jesus sagt, ich werde mit dir sterben, wenn's sein muss. Und Jesus sagt zu ihm, langsam, langsam, bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal mich verleugnen. Du wirst dreimal dich nicht zu mir stellen. Du wirst dreimal so tun, als ob du mich nicht kennen würdest. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und du wirst, wenn du umgekehrt bist, deine Brüder stärken. Und das ist für mich so ermutigend, weil ich mir denke, der Petrus war wirklich am Boden zerstört, als er gespürt hat, ja, es ist wahr, er hat sich nicht zu Jesus gestellt, als er da im Hof des Hohenpriesters war und als Frauen und auch Männer ihn gefragt haben, kennst du den, der da verhört wird, kennst du ihn? Und er hat gesagt, nein, ich kenne ihn überhaupt nicht. Und als sie ihm gesagt haben, du bist doch auch als Galiläer, er hat ständig gelogen. Und dann hat der Hahn gekräht und im selben Augenblick hat sich Jesus umgedreht und hat den Petrus in die Augen geschaut. Ihre Augenpaare haben sich gefunden. Und Petrus war am Boden zerstört, weil er hat gewusst, er hat es getan. Den Meister, den er so sehr liebte, den hat er jetzt komplett im Stich gelassen. Er war sehr, sehr feige. Und er ist hinausgelaufen und hat geweint darüber. Es steht, er weinte bitterlich. Das heißt, er hat eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis gehabt, dass er schwer gegen Jesus gesündigt hat. Es war massiv. Aber er ist nicht daran zerbrochen, sondern er ist zu Jesus gegangen wieder. Jesus hat gebetet für ihn, dass er umkehren kann. Und er ist durchgegangen durch diese Schwäche. Und wenn wir weiterlesen, als nächstes kommt er dann wieder vor, als erster Mann, der Jesus begegnet ist nach der Auferstehung. Als die Frauen vom Grab gekommen sind und den Aposteln erzählt haben, war er der Einzige, der ihnen geglaubt hat. Und er ist zum Grab gelaufen und Jesus ist ihm begegnet. Und welch große Wunder hat Jesus tun können? hat der Vater tun können durch den Petrus. Wie viele Heilungen hören wir, sind durch ihn geschehen, durch seinen Glauben. Ich habe erst vor einigen Tagen im Bibel-TV einen Film gesehen über den Petrus. Und ich war so begeistert. Da war der Petrus als alter, reifer Christ im Gefängnis, knapp vor seiner Hinrichtung. Er ist ja als Märtyrer gestorben. Und mit welch großer Liebe er da den Gefängniswärtern erzählt hat und ihnen Jesus vor Augen gemalt hat und sie gelockt hat. Und sie waren so überzeugt, dass dieser Jesus wirklich der ist, dem sie ihr Leben auch anvertrauen wollen. Das hat mich wirklich berührt. Und da ist mir auch das eingefallen. Was hat Jesus Großes gemacht? Nur weil Petrus nicht stehen geblieben ist bei seinem Versagen, bei seiner Sünde, sondern umgekehrt ist. Und im Wort Gottes steht ja auch, und du wirst deine Brüder stärken. Das ist, indem Jesus ihm sagt, wie er versagen wird, sagt er ihm gleichzeitig, fast wie eine Prophetie, eigentlich ist die Bestimmung deines Lebens, deine Brüder zu stärken. Bleib nicht stehen beim Versagen. Du wirst da durchgehen. Und das tröstet mich, denn es wäre schlimm, wenn wir uns an unseren Schwächen oder an unserem Versagen immer wieder wundreiben. Das mag Jesus gar nicht. Er möchte, dass wir das sehen, was er mit unserem Leben vorhat. Und er hat wirklich viel vor mit unserem Leben. Mir ist dazu eingefallen, dass vor einigen Jahren ein Kind aus unserer Gemeinde so ein prophetisches Wort hatte. Das Kind sagte zu seinem Papa, du Papa, du musst auf einen Baum steigen. Und erst wenn du ganz oben bist am Baum, dann schau ganz, ganz weit nach vorne. Dann siehst du das Richtige. Und das ist so ein schönes Bild für das, was Jesus von uns möchte, dass wir auch auf einen Baum steigen und seinen Blick bekommen, dass wir das Ziel sehen, dass wir das sehen, was er vorhat. Und das begeistert mich, dass wir in so einer Zeit leben, wo Gott einfach so lebendig zu uns redet. Und dass wir das erleben dürfen und dass ich in einer Gemeinde sein darf, wo das eingeübt wird und trainiert, dass wir das gemeinsam üben und uns da gemeinsam befruchten und gemeinsam lernen. Ich finde, wir sind schon ein toller Haufen. Daniel, ich wollte dich fragen, ob wir jetzt das Lied hören können. Ich habe den Daniel gebeten, dass wir dieses Lied hören oder auch singen gemeinsam. Jesus, du bist der Mittelpunkt in meiner Schwäche. Und während des Liedes bin ich überzeugt, dass Gott zu uns reden wird. Wenn wir so eine Schwäche haben, wo wir in Gefahr sind, uns wund zu reiben, dass wir ihm diese Schwäche geben und dass wir sagen, Herr Jesus, du bist der Mittelpunkt in unserer Schwäche. Wir wollen nicht uns fertig machen lassen von unserer Schwäche. Wir wollen deinen Blick und wir wollen deine Berufung leben. Ja. Amen.